Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über Folge 1 und 2 von Love is Blind.
Let's go! Eine neue Ära beginnt.
Wir starten heute mit einem ganz neuen Format. Es ist unser erstes Netflix-Format. Und ich bin richtig euphorisch, denn von einer psychologischen Perspektive ist bei Love is Blind einfach richtig viel los.
Es ist so geil. Und weißt du, was mir auch gefallen ist? Ich habe ja immer im Podcast hier erzählt, dass ich, bevor wir den Podcast gestartet haben, kein Trash-TV geguckt habe, kein Reality-TV, mit der Ausnahme von Princess Charming. Und das stimmte gar nicht. Ich habe einfach Love is Blind schon mal gesehen, weil ich fand es richtig geil. Ich habe das so weggesuchtet.
Es ist wahrscheinlich auch eins der Formate, die das am meisten von den ZuhörerInnen sich gewünscht wurde, dass wir da mal einen psychologischen Blick drauf werfen.
And here we go.
Denn jetzt gibt es ja endlich auch eine deutsche Version. Und wir teilen mal kurz den Plan mit euch. Denn anders als zum Beispiel bei RTL oder bei Join, released Netflix die Shows ja immer in so Batches. Und bei Love is Blind gibt es ja auch 3 Batches. Und in jedem Batch, also in jedem Release, werden immer direkt 4 Folgen auf einmal gedroppt. Und das ist ein bisschen viel, 4 Folgen, um das in einer Podcast-Folge zu besprechen. Deswegen teilen wir das auf. Heute gibt es eine Podcast-Folge über Folge 1 und 2 von Love is Blind. Und morgen gibt es dann direkt schon Folge 3 und 4.
Mehr ist mehr.
Absolut. Und das werden wir in den nächsten 3 Wochen genauso weitermachen. Am Freitag kommen die neuen Folgen raus. Dann könnt ihr das Freitagabend durchsuchten. Und dann am Samstag unsere Besprechung von 2 Folgen hören und am Sonntag die nächsten 2 Folgen. Und so werden wir alle ganz wunderbar den Januar durchbringen. Und ich bin voller Vorfreude. Bevor wir anfangen, über das Format zu sprechen, habe ich noch ein Ratespiel. Denn als wir angefangen haben, Love is Blind zu gucken, habe ich auf mein Handy geschaut und hatte direkt eine WhatsApp-Nachricht von Franzi, wo sie geschrieben hat, oh mein Gott, ich bin schon mal einem der Kandidaten in die DMs geslidet. Sie hat mir nicht verraten, wer es war. Ich habe meinen Tipp aufgeschrieben. Und ich würde sagen, ihr könnt auch alle mal kurz drüber nachdenken, um wen es sich da wohl handelt. Und ich hoffe, dass sie das während unserer Besprechung hier auflöst.
Das ist mir schon ein bisschen unangenehm.
Ich glaube, das kommt ganz drauf an, wer es war.
Ich sag da jetzt erstmal nichts zu.
Bevor wir aber in die Folgen an sich reinstarten, würde ich erstmal kurz mit dir über das Konzept sprechen. Und generell eigentlich auch so über die Frage, ob die Liebe wirklich blind ist. Franzi, was meinst du? Wie wichtig ist dir das Aussehen deiner PartnerInnen?
Ich glaube, ich gebe jetzt so die Antwort, die echt viele Menschen geben. Aber ich würde sagen, zum ersten sich verlieben, hingucken, gucken, ist da überhaupt eine Anziehung, kann ich nicht so tun, als ob das nicht wichtig wäre. Dann ist das auf jeden Fall schon was, was mit einspielt. Und gleichzeitig, wenn es darum geht, was bleibt, wo kann sich Liebe wirklich entwickeln, da verliert das natürlich an Wichtigkeit.
Deine Antwort deckt sich relativ gut mit der Forschung. Denn wenn man tatsächlich Menschen fragt, was ist wünschenswert, was wünscht ihr euch in euren PartnerInnen, dann werden immer solche Sachen genannt wie Sinn für Humor, Intelligenz, Freundlichkeit, Verständnis und dass man halt ein Familienmensch ist. Und gutes Aussehen wird als weniger wichtig als diese Eigenschaften genannt. Also gutes Aussehen scheint für viele Leute schon eine Rolle zu spielen, aber das wird selten als erstes genannt. Aber solche Sachen findet man halt, wenn man Leute explizit danach fragt, was ist euch wichtig? Aber nur weil Menschen sagen, dass ihnen gutes Aussehen jetzt nicht so wichtig ist, heißt natürlich nicht, dass das nicht wirklich so ist.
Sind wir alle Hypocrites?
Das würde ich nicht unbedingt sagen, aber vielleicht wollen wir die ganze Sache ein bisschen romantischer sehen, als sie tatsächlich ist. Denn Forschung, in denen wir Leute nicht explizit fragen, wie wichtig ist euch gutes Aussehen, sondern Forschung, in denen zum Beispiel Experimente gemacht werden, in denen Leute beobachtet werden, in Speed-Dating-Situationen zum Beispiel, da findet man schon relativ konsistent, die Attraktivität, das Aussehen, das spielt eine Rolle. Und Menschen gehen tatsächlich eher Beziehungen ein mit Menschen, die sie attraktiv finden. Es gibt da verschiedene Ergebnisse, wo sich angeguckt wird, ist es vielleicht für Frauen wichtiger als für Männer, beziehungsweise für Männer wichtiger als für Frauen das Aussehen. Und da gibt es gemischte Ergebnisse. Also einige Studien finden, dass Männern das Aussehen wichtiger ist, vor allem wenn man sie explizit danach fragt. Andere Studien finden da keinen Unterschied.
Ich habe da mal voll das Spannende gelesen. Und zwar, dass das halt vom Status abhängt, den Menschen haben. Weil quasi alle damit beschäftigt sind, zu optimieren, was sie bekommen, in Anführungsstrichen. Und dass deswegen Männer, weil die ja im Schnitt schon mehr Status haben, denen halt im Schnitt dann Aussehen häufig wichtiger ist. Aber es ist halt nicht konsistent, der Befund, wie du schon sagst. Weil je nachdem, wie viel Status Frauen dann haben, denen Aussehen auch wichtiger wird, weil sie dann sozusagen ja den Status, das Geldding schon abgedeckt haben. Und diese Studien, die finden, dass Männern Aussehen wichtiger ist als Frauen, finden dann nämlich auch oft, dass Frauen halt Geld und Status wichtiger ist. Und das dreht sich dann sozusagen um. Je nachdem, welchen Status Frauen erreichen in der Gesellschaft. Das ist super spannend.
Macht total Sinn.
Aber ich habe dich unterbrochen.
Ich finde, es ist ein perfektes Beispiel dafür, dass es natürlich Rahmenbedingungen gibt, aber dass so die Grundannahme, die wir fassen können, ja schon ist, Aussehen, das spielt eine Rolle bei Männern und bei Frauen. Und in der psychologischen Forschung findet man relativ viel Evidenz dafür, dass halt im ersten Dating-Kontext physische Attraktivität, also das Äußere, dass es ein größerer Erfolgsfaktor zu sein scheint. Jetzt müssen wir uns alle ganz stark sein, aber das scheint ein größerer Erfolgsfaktor zu sein als Persönlichkeit, Bildung, Intelligenz und auch dieser viel zitierte Sinn für Humor, der ja oft genannt wird als das, was uns ganz, ganz wichtig ist.
Sind wir doch alle Hypocrites?
Vielleicht ein bisschen. Aber der Grund dafür ist halt, dass wir mit Attraktivität positive Sachen assoziieren. Also wir assoziieren mit positiven Menschen, dass die mehr Spaß haben, dass die mehr Lebensqualität haben. Und davon wollen wir natürlich auch das annehmen. Wir wollen es auch. Wir wollen eine gute Zeit mit Menschen haben, mit unserem PartnerInnen haben und denken, dass es eher möglich ist mit Leuten, die gut aussehen. Was man außerdem findet, ist, dass Attraktivität insoweit eine Rolle spielt, ist, dass man nämlich auf der Suche ist und die meisten Menschen auf der Suche sind nach jemandem, der ein ähnliches Level an Attraktivität wie sie selber haben. Und es gibt tatsächlich auch Forschung, die findet, dass Menschen, die ähnlich attraktiv sind, länger zusammenbleiben und glücklicher sind.
Ich finde das eigentlich nicht verwunderlich, weil in dieser Welt, in der wir leben, der wird ja einfach Attraktivität auch ganz viel beigemessen. Wenn wir das jetzt nochmal im größeren kulturellen Zusammenhang sehen. Und ich glaube schon, dass es eine romantischere Welt geben könnte. Aber so wie wir aufwachsen und sozialisiert werden, da ist ja nun mal wirklich Aussehen hat halt immer einen hohen Stellenwert. Für unseren Wert. Leider.
Absolut. Also soweit die weniger romantischen News. Was man aber auch findet, ist, dass Anziehung meistens mit der Zeit wächst. Also Attraktivität, Anziehung an die andere Person wächst mit der Zeit. Und in diesem Spruch, dass halt die Bindung beeinflusst, wie attraktiv man jemanden findet, da scheint wirklich was dran zu sein. Denn man die Forschung findet, dass man mit der Zeit seinen Partner oder Partnerin immer attraktiver findet, je länger die Beziehung anhält. Und auch je länger die Beziehung anhält, desto unwichtiger wird die ganze Attraktivitätssache einem. Und je länger die Beziehung anhält, desto weniger sagt die Attraktivität was über die Beziehungszufriedenheit aus. Und auch wunderschöne Sache, was man ganz klar findet, Menschen, die wir lieben, die sehen wir oft in einem viel positiveren Licht, als sie eigentlich sind. Und das führt, glaube ich, auch oft dazu, dass Menschen, die mit jemandem länger zusammen sind, verheiratet sind, die sagen ja oft noch, mein Partner oder meine Partnerin ist für mich der oder die schönste Person im Raum. Und anhand der Forschung gibt es auf jeden Fall Evidenz, dass die Leute das wirklich glauben und dass es nicht nur eine leere Floskel ist.
Das ist so schön. Und ich beobachte das auch bei mir total krass, aber in beide Richtungen. Dass einerseits, wenn ich Leute mag oder halt liebe, ich die so viel schöner finde, als Menschen, die ich halt nicht mag, selbst wenn die nach so den Standards, die man anlegen würde, vielleicht mehr dem entsprechen, was jetzt als schön gelten würde.
Ich glaube, da können sich total viele Leute mit dem, was du sagst, identifizieren. Geht mir auf jeden Fall auch so. Was wir aber sagen können auf die Frage, ist die Liebe blind? Ist ein klares Nein. Vor allem im anfänglichen Dating ist die Liebe nicht blind und das Aussehen, die physische Attraktivität spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und umso spannender finde ich die Show, weil da ja diese ganze physische Komponente einfach ausgeklammert wird. Zumindest am Anfang. Franzi, damit starten wir jetzt in Love is Blind. Und für diejenigen, die uns das erste Mal hören, wir machen immer am Anfang eine kleine Main-Plot-Summary, wo Franzi uns die Folgen, die wir besprechen, nochmal kurz und knapp zusammenfasst, damit wir alle wissen, worum es eigentlich geht. Ich würde sagen, Franzi, ich gebe dir ein Go. Was passiert in Folge 1 und 2 von Love is Blind Germany.
Das sogenannte Experiment beginnt und die KandidatInnen flirten fleißig in den Pots. Hani hat direkt einen Vibe mit Daniel und Elias, wobei Elias einen Vibe mit Alina hat, die in der Vergangenheit eher so die vermeidenden Typen gedatet hat. Auch Pascal und Scheller haben einen sehr guten Vibe, wobei Scheller aber auch einen Vibe mit Fabio hat, der wiederum auch Alberta gut findet. Marcel ist der nachhaltige, spirituelle Typ, der mit Jen vibet. Und Tolga findet Hannah gut, die ein nettes Arschloch sucht. Daniel ist ganz verstutzt, weil Hani noch nie Ich liebe dich zu jemandem gesagt hat. Aber sobald die beiden das geklärt haben und sie sagt, dass sie das generell schon sagen könnte, schießt Hani Elias ab und nimmt Daniels Heiratsantrag an. In Folge 2 ist Daniel sehr überzeugt von Hannis Aussehen und vice versa. Tolga sagt, dass er ein Casanova ist und sagt zu Hannah, dass er seine Zukünftige sich um den Haushalt kümmern soll, wohingegen er zu Sheila sagt, dass er Augenhöhe und eine starke Frau will. Er sagt, das Selbstbewusstsein von Sheila mit der Hausfraueneinstellung von Hannah wären optimal für ihn. Elias redet von dem Druck, seinen Papa stolz zu machen und lässt sich von Alina Engelskarten legen, woraufhin er ihr seinen vergangenen Seitensprung gesteht. Die wiederum ist bestürzt, aber nachdem die beiden das überwunden haben, macht Elias Alina einen Antrag. Auch bei Marcel und Jen lief es so gut, dass Marcel Jen einen Antrag macht, den sie annimmt. Und Sally und Medina connecten über Jesus und Geburtstagswochen. Wobei Scheller irgendwo zwischen Pascal und Fabio steht, der wiederum zwischen Alberta und ihr steht, für die das Ganze zu langsam geht. Am Ende der Folge bestärken die Bros Pascal darin, Scheller, doch zu sagen, wie toll er sie findet. Das war's.
Franzi, diese ganze Staffel starten mit einem richtigen Bang. Und der Bang heißt Honey.
Ich wusste doch, dass du die gut findest.
Die Frau hat mich richtig umgehauen.
Dina, ich muss sagen, you have a type.
Ach ja? Was willst du sagen, was mein Type ist?
Honey. Ich habe mir doch gedacht, wenn du dich jemals von deinem Mann trennen solltest, werde ich alle Honeys dieser Welt zusammen trommeln, damit die bei dir auf der Matte stehen und dich aufmuntern.
Tatsächlich, ich glaube fürs Dating, also für mich persönlich daten, wäre, glaube ich, mein Typ eher Princess Leia. Aber mit Honey wäre ich gerne befreundet. Denn ich glaube, wenn Honey deine Freundin ist, wenn du die in deinem Leben hast, dann hast du eine richtig gute Zeit. Ich glaube, du hast eine richtig gute Zeit. Ich glaube, du hast eine Freundin fürs Leben. Ich glaube, du hast richtig viel Spaß. Und ich glaube, es wird nicht langweilig. Aber ich gebe euch mal eine kurze Hintergrundinformation, was wir über Honey wissen. Sie ist 27 Jahre alt. Sie ist Immobilienmaklerin. Und sie scheint einfach eine richtig gute Person zu sein. Mein erster Eindruck von ihr ist, die ist einfach so. Die ist schlagfertig. Die ist lustig. Ich bin hin und weg. Ich bin hin und weg und ich finde, das kommt halt auch, also ich kann mir auch vorstellen, dass selbst wenn man die nicht sieht, dass man einfach von der umgehauen ist.
Die kommt ja auch gut an.
Ich muss das jetzt vorher schon mal gestehen. Ich bin total voreingenommen, denn ich habe mir direkt beim Schauen, habe ich natürlich kurz ihr Instagram mir angeguckt und bin da ein paar Stunden hängen geblieben. Die wirklich witzig. Die wirkt auch so selbstironisch und die gibt mir einfach total viel. Was sagst du denn zu der?
Ich finde die auch richtig cool, aber es gibt schon noch andere, die ich noch besser finde. Aber
okay, spannend.
Ja, ich mag die. Ich mag die. Ich finde cool, dass sie selbstbewusst ist. Ich glaube, die hat Tiefe und die hat Witz. Ich finde, die ist witzig.
Und sie datet Elias, das ist ihr erster Datepartner. Der ist, ich glaube, der ist 26, wenn ich mich richtig erinnere. Und der ist auch Immobilienmakler. Und ich finde, weißt du, was ich total spannend fand? Denn die Hani sagt ja einerseits, dass sie das Gefühl hat, dass sie oft auf ihr Äußeres reduziert wird und dass Leute so Rückschlüsse über sie führen anhand ihres Äußeren und dass sie deswegen diese Pots so spannend findet, weil sie da daten kann, ohne dass ihr Aussehen im Fokus steht. Aber dann direkt relativ am Anfang, oder zumindest zeigt uns Netflix das sehr am Anfang, habe ich das Gefühl, sie sagt ihm aber trotzdem so durch die Blume, dass sie mega hot ist. Denn sie sagt ja dem Elias, dass ihr oft wegen ihres Äußeren unterstellt wird, dass sie sehr arrogant ist. Glaube, ich würde das schon, wenn ich Elias wäre, so interpretieren, dass sie mir unterschwellig sagt, ich bin mega hot. Und das fand ich ein bisschen schade. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Und ich habe mich gefragt, ob sie vielleicht so durch die Blume kommunizieren will, weil dass sie mega hot ist. Weil das vielleicht ja in ihrem normalen Dating kann ich mir schon vorstellen, dass das, man kann nicht übersehen, dass sie mega hot ist. Und ich habe mich gefragt, ob es dann jetzt in dieser Situation für sie so ungewohnt ist, dass darüber keine Connection entsteht, dass sie das trotzdem so unterschwellig einbauen möchte. Was denkst du dazu?
Kann natürlich sein. Auf jeden Fall habe ich das auch so gesehen, dass die das eingebaut hat. Die wollte das sagen und ich habe zwei Erklärungen gesehen dafür. Die erste war genau die du hast, dass sie das halt vielleicht auch verunsichert, dass das jetzt gar kein Vorteil gerade mehr für sie ist und dass sie das dann doch noch kurz mitnehmen will. Aber die andere war auch, dass sie vielleicht einfach zeigen wollte, so wer sie ist, was sie, also so ein bisschen so ein Akt der Selbstoffenbarung, ne, womit sie sonst so struggelt und sich irgendwie da halt mitteilen wollte. Weil ich habe der das schon abgekauft, dass das für die so ein Ding ist, dass sie oft auf ihr Äußeres reduziert wird. Ich habe das Gefühl gehabt, das war ehrlich. Und das ist ja auch wirklich so, dass Frauen generell in unserer Gesellschaft häufig objektifiziert werden und dass vor allen Dingen Frauen halt sehr so perfekt wirken nach außen, dieser Objektifizierung ausgesetzt sind, weil sie eben dadurch als weniger menschlich auch wahrgenommen werden. Ja, und das habe ich da schon abgekauft.
Ich bin total bei dir und ich kann mir auch vorstellen, dass vor allem als extrem attraktive Frau, dass es dann vielleicht schwierig ist, so im Dating zu unterscheiden, wer ist wirklich wegen mir zusammen, wegen meiner Persönlichkeit und wer findet mich einfach nur total heiß und will vielleicht vor seinen Freunden mit mir angeben. Und gleichzeitig finde ich, müssen wir da aber schon erwähnen, dass man es als gut aussehende Frau, als gut aussehender Mensch schwierig hat, das können wir nicht so stehen lassen. Denn ja, es gibt bestimmt einerseits Schwierigkeiten, aber es gibt halt auch in der Psychologie ein sehr gut dokumentiertes Phänomen. Das nennt sich das Pretty Privilege, also das die Privilegien von gut aussehenden Menschen. Es gibt da sehr viele Studien und kombiniert zeigen die halt, dass Menschen, die gut aussehen, es im Leben einfach um einiges einfacher haben. Das fängt schon im Krankenhaus an, wenn man geboren wird. Und wenn man klein ist, da sieht man schon, dass, also gibt es Studien, wo man sieht, dass Eltern, und jetzt wird es ein bisschen traurig, haltet euch gut fest, aber man findet halt, dass tatsächlich Eltern mehr Zeit mit attraktiven Babys verbringen als mit nicht so attraktiven Babys. Man findet, dass KrankenpflegerInnen und DoktorInnen, dass die mehr Zeit verbringen mit attraktiven Babys. Und das nur der erste Step. Ne? Das zieht sich immer weiter durch die Schule. Lehrer und LehrerInnen geben attraktiven SchülerInnen bessere Noten. In der Uni wird man besser beurteilt. Leute verbringen gerne Zeit mit einem und generell haben Leute auch einfach das Gefühl, dass Menschen, die sehr attraktiv sind, dass sie auch einfach erfolgreicher sein müssen.
Absolut. Also Pretty Privilege ist auf jeden Fall ein Rieseneffekt, der sich durchs ganze Leben zieht. Und ich glaube, das ist wieder so eine Situation der Gleichzeitigkeit. Das eine muss dem anderen irgendwie nichts wegnehmen, weil Honey ist auf jeden Fall mit sehr vielen Privilegien durch die Welt gegangen, dadurch, dass sie so aussieht, wie sie aussieht. Sie hatte einfach in der Lotterie des Lebens, wie du das mal so schön genannt hast, gewonnen irgendwie. Sie entspricht kapitalistischen, kolonialen Schönheitsidealen. Nämlich sie hat glatte, weiße Haut, reine Haut, symmetrische Gesichtszüge. Sie ist dünn und super nah an diesem Normdurchschnitt von einer weißen Frau. Und gleichzeitig ist sie halt aber ja nicht nur eine normschöne Frau, sondern finde ich, entspricht auch so einem Bild von einer perfekt inszenierten Frau. Also auch so zum Beispiel, wie sie auf Instagram die Bilder hochlädt und alles. Also durch diese extrem glatte Haut auch und dieses Makellose. Und da gibt es eben auch Studien zu, dass wenn es so in diese perfekte inszenierte Richtung geht, jetzt im Vergleich zu natürlicher Schönheit, nennen die das in der Studie, auf die ich mich beziehe, wo Menschen auch ein Pretty Privilege haben, aber eben trotzdem noch zum Beispiel sowas wie sichtbare Hautunreinheiten oder irgendwo eine Unvollkommenheit, dass eben dieses idealisierte Schöne auch Nachteile mit sich bringt. Also wie zum Beispiel, dass die eher objektifiziert werden und Objektifizierung wäre dann halt sowas wie, dass sie als weniger menschlich gesehen werden oder dass Menschen das eher auch als normal sehen, dass zum Beispiel Männer an ihrem Körper statt an ihrer Persönlichkeit interessiert sind. Und das ist ja das genau, was sie beschreibt. Und ja, ich glaube, es ist eine Situation der Gleichzeitigkeit. Die hat krass viel Pretty Privilege und gleichzeitig dieser Objektifizierungspunkt, den sehe ich.
Bin ich bei dir. Wir haben noch gar nicht so viel über ihre Datepartner gesagt. Denn sie datet ja erstmal Elias. Und den fand ich schon auch spannend. Was sagst du denn über den Elias? Was war dein erster Eindruck von dem?
Ich will mich da noch gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich ehrlich bin. Ich will den noch beobachten. Das ist so eine Situation, von denen will ich weiter beobachten. Mein erstes Bauchgefühl war so, das wäre einer, auf den ich ganz früher reingefallen wäre. Das hört sich fies an, weil da ist ja schon so ein Urteil drin. Und deswegen sage ich auch dieses, ich will den noch beobachten. Ich glaube, der hat eine sanfte Seite. Ich glaube, dass der sensibel sein kann. Und gleichzeitig war ich auch über manche Sachen so ein bisschen, ja, bin ich einfach so ein bisschen drüber gestolpert. Vor allen Dingen dann später in der Dynamik mit Alina, über die wir noch reden. Deswegen, ich weiß nicht genau. Also ich will den noch ein bisschen beobachten und ich bin sehr gespannt, wie sich das alles mit dem weiterentwickelt.
Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das in der Konversation mit Hani war oder später mit Alina. Aber was mir ganz herausgestochen ist, dass Elias irgendwann sagt, keine Frau redet ehrlich über Sex. Vor allem, wenn ihnen etwas nicht gefällt. Das fand ich erstmal eine spannende Generalisierung.
Ich dachte auch so, ja, dann hör halt besser zu. Frag halt mehr nach. Google.
Und frag dich vielleicht auch, woran das liegen könnte, dass sich jemand bei dir nicht sicher genug fühlt, zu sagen, wenn denen etwas nicht gefällt.
Voll. Das ist keine Beobachtung, die ich in meinem persönlichen Leben mache.
Ich glaube, das ist ja aber ein Problem, in Anführungszeichen, was auch gut dokumentiert ist, ne? Dass Frauen, vor allem wenn es um sexuelle Themen geht, oft das Gefühl haben, sie können nicht ehrlich sagen, was sie denken, weil sie Angst haben, ihren männlichen Partner damit zu verletzen oder ihn zu kränken oder sein Ego zu kränken.
Und du sagst es, ihren männlichen Partner. Denn es ist wieder an der Zeit, dass wir kurz den Orgasm Gap hier einwerfen. Es gibt Studien zu bisexuellen Frauen, die sowohl Sex mit Männern als Frauen haben. Und die haben auch deutlich mehr Orgasmen, wenn sie mit Frauen schlafen. Und das liegt daran, oder zumindest eine Studie, die ich dazu gelesen habe, konnte das sehr gut statistisch dadurch erklären, dass die sich mehr trauen zu sagen, was sie wollen und das auch anzugehen bei Frauen. Was eben daran liegt, dass sie annehmen, dass das die Frauen auch interessiert, dass die wissen wollen, was sie brauchen, um eben auch Spaß beim Sex zu haben. Deswegen glaube ich, der Elias könnte diese Frage sich mal ein bisschen zurückstellen und sich fragen, ja, woran liegt es denn eigentlich, dass sich die Frauen das bei mir vielleicht nicht so trauen? Im Zweifel sind es ja oft nicht die anderen schuld, lieber Elias.
Generell macht der Elias mir zu schnell zu viel Sex-Talk. Das ist mir auch dann später bei der Alina nochmal aufgefallen.
Mir auch.
Aber wir nehmen das mal weg. Da kommen wir nochmal gleich drauf zu sprechen, wenn es um ihn und Alina geht.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, Happy New Year.
Happy New Year.
Mit dem neuen Jahr haben ganz viele Leute ja auch ganz schön viele Vorsätze. Und weißt du, was einer der häufigsten ist? Oder beziehungsweise zwei der häufigsten?
Sport treiben.
Okay, das auch auf jeden Fall ganz oben. Aber auch gesünder essen und auch umweltbewusster werden. Und tatsächlich sind das auch zwei von meinen Vorsätzen. Eigentlich esse ich ja schon relativ gesund. Ich würde auch sagen, dass mir das schon sehr wichtig ist. Aber idealerweise würde ich schon noch ein bisschen weniger tierische Produkte essen. Und wenn euch das auch so geht, dann haben wir was absolut Perfektes für euch. Denn wir machen zusammen mit unserem Partner Koro
Veganuary.
Das heißt, einen veganen Januar. Die Challenge, die gibt es seit 2014 und die wird jedes Jahr beliebter, weil das eigentlich ja der perfekte Start ins neue Jahr ist.
Ich finde den Veganuary so sinnvoll, weil ich beim Vegan-Sein gemerkt habe, dass ganz viel so Hürden im Kopf sind. Und wenn man einmal damit anfängt, man ganz schnell merkt, dass es überhaupt gar nicht so schwer ist, tierische Produkte wegzulassen. Und Menschen lieben Challenges.
Ich bin schon ziemlich kompetitiv, hasse ich zuzugeben.
Aber ich denke auch gleichzeitig immer, es könnte viele GewinnerInnen geben.
Und das ist beim Veganuary ja tatsächlich so, ne? Da gewinnen eigentlich alle. Wir, unsere Körper, der Planet und die Tiere.
Und die Kohorten.
Und bei unserem Partner Koro, da gibt's alles, was man für den Veganuary braucht. Und ich habe mich direkt eingedeckt, um in die Challenge zu starten. Als Proteinquelle habe ich da ganz viele so Kichererbsen, Bohnen, Linsen, Quinoa und natürlich auch ganz viele Nüsse bestellt. Und die haben da auch eine echt krasse Auswahl an so Fleischersatzprodukten. Und ehrlich gesagt, ich stehe da total drauf. Ich habe mir so verschiedene Burger-Patties bestellt. Einmal so Tofu und Wakame und einmal so einen Shiitake-Burger.
Oh, den hatte ich auch schon mal. Der ist geil.
Ich bin gespannt, denn Burger sind mein allerliebstes Essen auf der Welt und das ist tatsächlich das, was mir am Nicht-Fleischkonsum am schwersten fällt. Und natürlich Bacon. Ah, Franzi, Coincidence. Es gibt halt auch so Bacon Bites, die habe ich mir jetzt auch bestellt bei Koro. Und es gibt so eine Thunfisch-Alternative, da bin ich richtig gespannt drauf. Und Sojaschnitzel habe ich auch noch in den Warenkorb getan und da werde ich in den nächsten Wochen eine Bolognese rauskochen und ich nehme euch da auch mit. Und Franzi, eins der häufigsten Vorsätze auch noch im neuen Jahr ist für viele Menschen immer, dass sie mehr Sport treiben wollen. Gehe ich auch dazu. Und deswegen habe ich mir auch direkt nochmal das vegane Schokoproteinpulver in den Warenkorb gelegt.
Ich habe ja schon seit einer Weile das vegane Vanilleproteinpulver und das kann ich auf jeden Fall sehr stark empfehlen.
Wenn ihr auch Lust habt, mit uns Veganuary zu machen oder generell einfach Lust habt auf gutes Essen und gute Snacks in Top-Qualität und in Großpackung, dann ist Koro auch der ideale Partner für euch. Und für unsere Zuhörenden gibt's mit dem Code TRASH 5% Rabatt, TRASH, alles groß geschrieben, Alle Infos gibt's auch in den Shownotes.
Damit geht's zurück zur Folge.
Denn Honey, die datet ja nicht nur den Elias, die datet auch noch Daniel. Und auch bei dem, da habe ich mir auch direkt aufgeschrieben, es geht direkt in den Sextalk. Oder beziehungsweise Netflix zeigt uns direkt diesen Sextalk. Ich weiß es ja nicht. Ich halte, wenn sehr früh das Gespräch direkt auf so eine sexuelle Ebene gelenkt wird, würde ich immer denken, dass das nicht das idealste Zeichen ist.
Würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen, weil das ist direkt so eine das ist zu doll, das ist zu viel für den Anfang. Also zumindest, wenn es um Liebe geht, ne? Also wenn man halt auf der Suche ist nach was Schnellem, dann kann das gut sein, glaube ich, dass man schnell abspricht, wer wo steht, wer was mag. Aber ich glaube nicht, dass das Rezept für Liebe ist.
Nee, und die treffen sich ja alle mit dem Ziel zu heiraten.
Ja, nee.
Auf jeden Fall steht Honey zwischen Elias und Daniel. Und ich hätte gedacht, dass sie eher sich zum Elias hingezogen fühlt, weil er ja auch eher sowas, ich finde, der hat mehr sowas Freches und schlagfertig wie sie. Und der Daniel wirkt für mich eher ein bisschen ruhiger. Deswegen hätte ich tatsächlich gedacht, ich hätte spontan drauf gesetzt, dass sie sich eher zu Elias hingezogen fühlt. Das ist aber so nicht. Sie entscheidet sich am Ende für Daniel. Er macht einen Antrag, sie sagt ja und damit sind sie verlobt. Und ich habe das geliebt. Und ich war ein bisschen traurig, dass es direkt in der ersten Folge schon vorbei ist, denn ich hätte eigentlich gerne noch ein bisschen mehr von diesem Liebesdreieck oder fast ist es ja eigentlich ein Liebesviereck. Denn Elias datet ja auch nicht nur Honey, sondern auch noch Alina. Sprechen wir gleich drüber. Aber von dieser ganzen Sache hätte ich gerne noch mehr gesehen und ich hoffe ganz fest, dass es darum im weiteren Verlauf der ganzen Staffel noch mehr darüber gehen wird. Der Franz, ich sag's dir ehrlich, Liebesdreiecke sind einfach alles.
Das hier ist ein ganz liebes Netzwerk.
Was hast du denn zum Daniel?
Ich finde den besser. Ich finde, der passt besser zu der. Ich mag, dass der so ein geerdeterer Typ ist. Und ich finde, ja, die reden auch schnell über Sex, aber ich habe das Gefühl, dass der alles in allem, vor allen Dingen, wenn es in was Längeres geht, so ein wertschätzenderer Typ ist.
Könntest du recht haben. Und ich wünsche mir auch noch, dass wir von dieser ganzen Dynamik einfach viel mehr sehen. Und ich sage her auch voraus, dass wir davon noch viel mehr sehen, von diesem ganzen Liebesdreieck oder beziehungsweise Liebesviereck. Denn es ist ja nicht nur ein Liebesdreieck zwischen Daniel, Elias und Honey. Auf Elias Seite gibt es ja auch noch eine andere Frau. Und ich war direkt nach der ersten Folge richtig gehypt, weil ich mir dachte, es gibt ein Liebesdreieck und ich liebe einfach alles daran. Denn ich glaube, dass Liebesdreiecke das Geheimnis vom Reality-TV sind. Denn die vereinen ja eigentlich alles, was wir spannend finden, ne? Liebe, Romantik, aber halt auch so Eifersucht, Betrug, Vertrauen, Spannung. Und wenn wir es jetzt mal angucken in unserem echten Leben, ne? Liebe und Partnerschaften sind halt einfach nicht einfach. Und ich glaube deshalb, weil im echten Leben Liebe und Partnerschaft nicht einfach ist, wollen wir halt auch keine Liebesgeschichten sehen, die perfekt sind im Fernsehen, weil wir uns damit überhaupt nicht identifizieren können. Und es geht ja auch niemand ins Kino, um sich eine Liebesgeschichte anzugucken, wo sich einfach zwei Leute verlieben, heiraten und dann happily ever after leben. Man geht ins Kino, um sich eine Liebesgeschichte anzugucken, die einen Spannungsbogen hat, wo irgendwas passiert, wo man irgendwie Hindernisse überwältigen muss. Und ein Liebesdreieck bietet, glaube ich, einfach einen perfekten Spannungsbogen. Und ich lehne mich damit jetzt weit aus dem Fenster, aber ich glaube, dass ohne Kim Virginia, Layla und Mike nie so erfolgreich gewesen wären. Für alle, die das nicht kennen, das bekannteste Liebesdreieck 2024, würde ich sagen, war direkt im Januar im Dschungelcamp, als nämlich wir diese Dynamik zwischen Kim Virginia und ihrem Ex-Freund Mike im Dschungel gesehen haben und Mike sich dann aber parallel in Layla verliebt hat. Die beiden wurden auch zum Reality-Traumpaar des Jahres gewählt. Es scheint, als könnte niemand genug kriegen von diesen beiden und von dieser Paardynamik von Layla und Mike. Aber ich glaube, dass halt deren Geschichte auch vor allem cute ist, weil es halt eine Böse gibt. In Anführungszeichen eine Böse. Und weil es halt was gibt, was man irgendwie zusammen bewältigen muss. Weil es halt dieses Liebesdreieck mit Kim Virginia gibt. Und ich glaube im Reality-TV, dass diese Liebesdreiecke, die sind einfach Erfolgsgaranten. Denn wenn wir uns jetzt zum Beispiel auch angucken...
Das glaubst du nicht, das weißt du.
Ich habe es noch nicht empirisch getestet, deswegen würde ich nicht von Wissen sprechen. Weil ich würde sehr stark davon ausgehen. Denn wenn wir uns jetzt mal angucken, wer sind die Gewinner vom Dschungelcamp gewesen? In terms of, wer hat die größte Follower-Zuwachs gekriegt? Dann sind das Kim, Mike und Layla. Wenn wir uns jetzt fragen, was war die Hauptgeschichte, wer waren die Main Character bei Princess Charming?
Lucia, Saleha und Princess Leia.
Liebesdreieck. Wenn wir uns jetzt angucken, Make Love, Fake Love und wie viele Follower die Protagonisten Xander, Antonia und Lisa dazu gekriegt haben, das war astronomisch. Und es lag daran, weil alle halt wissen wollten, was mit diesem Liebesdreieck passiert.
Ich glaube, das gibt einfach ja auch die perfekte Mischung, wie du eigentlich schon gesagt hast, aus so Spannung und Reibung und Hindernissen und romantischer Liebe.
Absolut. Anderes Beispiel. Eva Benetatu, André Mangold, Jenny Lange. Dieses Liebesdreieck um die drei, das hat diese Bachelorstaffel am Leben gehalten. Das hat sich an ins Sommerhaus gezogen. Alle wollten wissen, wie das weitergeht und was da passiert. Vor allem, als dann auch noch Evas neuer Freund dazu kam. Das hat die Leute gefesselt. Liebesdreiecke sind alles. Und wir waren ja neulich auch noch bei Ricarda von Busenfreundin vom Podcast. Wir verlinken euch den mal hier drunter und haben mit der auch darüber gesprochen. Und die hat uns nämlich auch gefragt, was wir empfehlen würden in Reality-Shows für maximalen Fame. Und ich glaube, dass man da oft denkt, wenn man maximale Reichweite in einem Reality-Format haben will, dass man da am besten viel Sex haben sollte. Aber das glaube ich tatsächlich nicht. Denn ich glaube, Sex gibt halt so einen maximalen Schockwert, ne? Wir schauen dahin, wir wollen das unbedingt sehen. Man hat auf jeden Fall alle Augen darauf gerichtet. Aber danach vergessen wir das wieder, wenn es einfach nur Sex war. Denn viele Leute hatten ja schon Sex im Fernsehen, ne? Bei Ex on the Beach, bei I Use the One. Ich kann mich gar nicht mehr an diese ganzen Leute erinnern, die da überall schon Sex hatten. Weil das, glaube ich, wenn es einfach nur Sex ist, nicht die Geschichten sind, die uns bewegen.
Ja, zumindest nicht langfristig. Ich glaube, so kurzfristig, ja, das ist so ein Boom und dann ist auch wieder langweilig.
Total. Und jetzt frag dich mal, wie viele Lieder, Bücher, Filme oder so es über One-Night-Stands gibt. Nicht so viele. Aber wie viele Bücher und Songs und so gibt es über Liebesdreiecke? Über so eine Situation, wo die Person, in die man verliebt ist, sich für jemand anderes entscheidet oder man irgendwie so dazwischen steht und nicht genau weiß, wie wird das jetzt alles ausgehen? Twilight. Oh mein Gott, Twilight ist wahrscheinlich das bekannteste Liebesdreieck von allen, ne? Liebesdreiecke sind alles. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und ich prognostiziere Folgendes. Diese Story hier mit Elias, Alina, Hani und Daniel auch hat gute Chancen, die Geschichte dieser Staffel zu werden. Denn ich bin auf jeden Fall jetzt schon gefesselt und es ist gerade mal Folge 1 vorbei.
Team Daniel.
Ich bin wirklich gespannt. Aber wir haben die jetzt schon die ganze Zeit angeschnitten und zwar Alina. Denn Elias datet ja nicht nur Hani, sondern auch Alina. Und als Hani sich für Daniel entscheidet, geht die ganze Sache mit Elias und Alina natürlich weiter.
Und ich mag die Alina. Ich bin ein Fan. Ich finde die sweet. Die hat eine gute Verbindung zu sich. Und was mir einfach so ein bisschen leid tut, ist, dass sie sagt, dass sie häufig so diesen unnahbaren Typen datet, den eher vermeidenden. Und ich bin mir nicht sicher, ob die nicht wieder in der gleichen Scheiße nach kürzester Zeit hier bei Love is Blind gelandet ist.
Ich glaube, es ist halt auch einfach wirklich schwierig, wenn man so einen Typ hat, sich wirklich davon zu lösen. Denn man hat ja nicht ohne Grund einen Typ, Mann.
Das ist so, ne?
Mhm. Wir haben es vorhin schon angeschnitten. Das ist mir schon bei Hani negativ aufgefallen, dass der Elias direkt in diesen Sex-Talk verfällt. Und das gleiche habe ich bei Alina gesehen. Denn eine der allerersten Konversationen, die wir überhaupt sehen, und ich will nochmal dazu sagen, vielleicht zeigt Netflix uns halt diese ganzen intimen Gespräche, oder diese ganzen wichtigen Gespräche, die vielleicht über Religion, Familie, Finanzen führen. Die Themen, die man auf jeden Fall besprechen sollte, bevor man heiratet. Vielleicht zeigen die uns das nicht, weil es zu langweilig war. Man weiß es nicht. Aber eins der ersten Gespräche, was wir zu sehen kriegen, ist, wo es halt direkt darum geht, wo er sie fragt, wie sie schläft. Und er will offensichtlich hören, dass sie sagt, dass sie nackt schläft.
Dann bestärkt er das auch so. Das war für mich so unangenehm.
Hat mir einen richtigen Ick gegeben.
Was ich auch noch sagen will, selbst wenn Netflix die anderen Sachen rausschneidet oder das halt mehr gewichtet, kann ich mir gut vorstellen, ist das doch immer noch, also ja klar, die sind im Format, wo die jetzt am Ende heiraten, wo es darum geht, alles ist beschleunigt. Und gleichzeitig ist das doch trotzdem kein Gesprächsthema für die ersten Dates. Also, oder? Bin ich jetzt spießig?
Ich finde auch, es wäre was anderes gewesen, wenn man jetzt gemerkt hätte, so okay, das ist auch so das Level von Flirtiness, auf das Alina einsteigt. Aber das tut sie ja nicht. Er fragt sie, wie schläfst du mit diesem Unterton? Und ich finde, sie reagiert irgendwie so ein bisschen irritiert und man hat das Gefühl, ihr ist das ein bisschen unangenehm. Ich glaube, sie sagt ja auch dann ja, einfach so, jo, im Schlafanzug. Und auch dieses Zeichen, dass sie gar nicht darauf einsteigt, Weiß ich nicht. Und dass er das halt direkt bei beiden, also bei Honey und bei Alina, dass wir da direkt relativ am Anfang diese Sex-Talks sehen und wo man das Gefühl hat, der lenkt das ganze Gespräch direkt in so eine sexuelle Richtung. Da habe ich mich gefragt, ob das so seine Strategie ist, um Verbindung zu schaffen, dass er halt Verbindung vor allem durch Sex schafft. Und das kann man natürlich machen. Ich weiß nur nicht, ob das langfristig so erfolgsversprechend ist. Und wenn halt Verbindung vor allem durch so eine sexuelle Verbindung erschaffen wird und wenn das so das Fundament ist, auf dem die Beziehung steht, dann wundert es mich natürlich auch nicht, dass Frauen vielleicht Angst haben, dem Elias zu sagen, wenn ihnen was nicht gefällt.
Ich finde auch, dass du hier noch einen ganz anderen wichtigen Punkt aufgemacht hast, nämlich das Thema der Einvernehmlichkeit. Und ich glaube, das erklärt mir jetzt im Nachhinein, warum mir das mit der Honey weniger sauer aufgeschossen hat als mit der Alina, weil die Alina reagiert verunsichert und versucht, das Thema auf was Nicht-Sexuelles erstmal kurz zu lenken, wo ich sagen muss, lies den Raum, Elias. Tut er nicht. Er bleibt beim Sexuellen. Und da, finde ich, geht's einfach dann direkt in eine Richtung, die mir eben sehr sauer aufstößt. Und wenn ich mir das jetzt mit der Honey vergleichen, da hatte ich schon das Gefühl, gut, ich weiß jetzt nicht, ob das der beste Talk ist für langfristige Liebe, aber die hatte da Bock drauf. Das war zumindest einvernehmlich, wie die gesprochen haben. Und bei der, also hat zumindest den Eindruck gemacht, kann man ja von außen trotzdem nie ganz wissen, aber bei der Alina gibt's klare Anzeichen dafür, dass das halt nicht die Richtung des Gesprächs war, die sie geplant hätte. Und ich glaube, deswegen macht mich das so wütend.
Bin ich total bei dir. Es hat mich direkt an diese ganz typische Konversation erinnert, die, glaube ich, jede Frau, die ich kenne, schon irgendwann in ihrem Leben schon mal geführt hat. Wenn man mit einem Mann schreibt und dann sagt, ich gehe jetzt duschen. Was schreibt ihr zurück? Für die, es ist ein Podcast, ihr könnt Franzi nicht sehen. Sie schlägt sich mit der flachen Hand vor die Stirn.
Das nervt doch einfach kreativ.
Und auch dieses Thema von, wie schläfst du nackt? Diese Konversation hat, glaube ich, auch jede Frau schon mindestens einmal in ihrem Leben geführt.
Auf jeden Fall.
Und versteht mich nicht falsch, eine sexuelle Komponente und ob man da kompatibel ist, ob man eine starke Anziehung zueinander hat, das ist total wichtig in Beziehungen. Und es ist auch super, darüber zu sprechen, offen darüber zu sprechen. Aber während der ersten Dates finde ich es zu früh.
Bevor du dich überhaupt gesehen hast in dem Fall jetzt ja auch nochmal.
Mhm.
Und ohne, dass die andere Partei mitmacht. Jetzt nochmal auf die Alina bezogen.
Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Franz, ich würde gerne was Positives zum Elias sagen.
Sag mal.
Leider ist der nächste Punkt auf meiner Liste auch nicht ganz so vielversprechend für ihn. Denn was mir auch noch aufgefallen ist, ist es ja ein Thema zwischen den beiden auch ist, oder ein Thema, was wir sehen, dass der Elias Angst hat, Alina zu sagen, dass er schon mal fremdgegangen ist. Und da würde ich sagen, ist mit gutem Grund ist es für ihn schwierig, das zu sagen. Denn wenn wir uns die Forschung angucken und wer uns schon länger hört, der wird jetzt hellhörig. Der beste Prediktor, also die größte statistische Vorhersagekraft dafür, ob man mal fremd geht, ist vergangenes Verhalten. Also wenn man schon mal fremdgegangen ist, gibt es statistisch gesehen zumindest eine große Chance, dass man wieder fremd geht.
Weil ich sagen muss, ich finde das cool, dass er das anspricht, weil das Format ist ja darauf ausgelegt, dass die heiraten werden. Das heißt, alles ist beschleunigt. Und deswegen finde ich es gut, dass er das so mutig da einwirft, weil er sich, glaube ich, schon denkt, okay, bevor eine Person einen Antrag von mir annimmt, sollte die das wissen. Das finde ich ehrlich gesagt richtig gut. Und es wirkt ja schon so, als ob er reflektiert hat darüber, mal was Positives zu sagen.
Wahrscheinlich auch nochmal ein ganz wichtiger Einschub. Wir beurteilen das hier alles an unfassbar kurzen Ausschnitten zu diesen Personen. Das ist hier unser erster Eindruck. Wir sind aber auf jeden Fall offen, uns im Laufe der Sendung noch ein anderes Bild zu machen. Und natürlich muss man es immer im Hinterkopf behalten, dass wir diese Menschen nicht kennen. Das sind ja alles nur ganz kurze Ausschnitte. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, denn der Elias macht auf jeden Fall Alina einen Antrag. Sie nimmt ihn an und ich hab's geliebt, dass sie ja gesagt hat, dass die beiden ein Match sind. Aber ich muss auch gestehen, dass das, was ich am meisten daran geliebt habe, ist der Fakt, dass das bedeutet, dass Elias in diese Villa ziehen wird mit den ganzen anderen Paaren. Dass wir dann das Liebesdreieck zwischen ihm, Honey, Daniel und jetzt auch noch Alina weiterverfolgen können.
Ich glaube, dass die Alina genau die Bindungserfahrung wieder machen wird, die schon oft gemacht hat. Dass sich ein Typ einfach nicht ganz auf sie einlässt und sie voll da ist. Ich würde mir wünschen, dass sie da einfach wild rumflirtet, auch wenn die alle aufeinander stoßen und sich ihren eigenen Anteil der Handlungsmacht zurückholt. Ist das ein toxischer Gedanke von mir? Vielleicht.
Ich würde ziemlich viel Geld darauf verwetten, dass das nicht passieren wird.
Nee, das wird die nicht machen.
Franzi, wir haben so viel Zeit mit diesem Liebesdreieck verbracht. Ich möchte zum nächsten paar Mal weitergehen. Und zwar Marcel und Jen.
Was sagst du zu denen?
Also, ich möchte erstmal mit Marcel beginnen. Wir wissen über den, dass er 34 ist und freiberuflich Social Media Marketing macht. Er ist anscheinend ein sehr woker Typ, der ekstatischen Tanz mag und Meditation. Und ich sage, dass du in seine DMs geslidet bist.
Ich mache ein Pokerfest, oder?
Ja. Aber du musst das jetzt auflösen.
Muss ich das auflösen?
Natürlich!
Ich dachte,
kannst du doch nicht hier so hängen lassen.
Ich dachte, die Kohorte rät das jetzt so.
Die haben sich am Anfang der Folge eine mentale Notiz gemacht und jetzt kannst du es auflösen.
Der schlechteste Flirtversuch meines gesamten Lebens wahrscheinlich? Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt's auch welche, an die ich mich nicht erinnere. Aber das dann nochmal so oft schwarz auf weiß zu sehen, ich dachte nur so, oh mein Gott.
Aber fast forward. Also, man kann sagen, offensichtlich war dein Flirtversuch nicht erfolgreich. Denn er ist jetzt bei Love is Blind und sucht nach der Liebe. Und ist nicht mit dir verheiratet.
Stimmt. Ich glaube, das war auch wirklich einer der letzten Männer, den ich geschrieben habe oder mit denen ich versucht habe zu flirten, bevor ich das erstmal gelassen habe mit den Männern.
Okay. Franzi, obwohl ich jetzt weiß, dass der Marcel dein Typ ist, gebe ich trotzdem dir mal meinen ungeschönten ersten Eindruck.
Ich möchte erst noch kurz wissen, warum du dir das gedacht hast.
Kann ich es ganz frei heraus sagen?
Hau raus.
Ich glaube, du hast ein kleines Faible für spirituelle, aber auch toxische Lefty Boys.
Na, jetzt habe ich den Männern ja erstmal abgeschworen.
Und da sind wir auch schon direkt im Thema meines ersten Eindrucks. Das ist mein erster Eindruck, dass er ein spiritueller, toxic Lefty Boy ist. Und die lösen in mir einfach ein ungutes Gefühl aus. Und bestes Beispiel jetzt mal wieder, El Hotzo.
Was geht bitte bei El Hotzo?
Ich bin persönlich enttäuscht. Für die, die es nicht mitgekriegt haben, er war ja quasi der Vorzeige-Woke-Left-Boy, wo man gedacht hat, er ist anders als die anderen Männer, er ist auch ein Feminist. Und dann kamen jetzt die letzten Tage und Wochen heraus, dass er Frauen betrügt und gaslightet.
Emotional missbräuchlich ist.
Genauso wie alle anderen. Und das ist gefährlich. Und ich glaube, diese Left Boys, die lösen deswegen auch so viel in mir aus. Denn bei denen ist ja die große Gefahr, dass man da das eigene Schutzschild, was man sich vielleicht aufgebaut hat, einfach runterlässt und unvorsichtig wird und sich dann einfach eher von denen einlullen lässt. Weil man denkt, aber der ist doch Feminist, aber der hat sich ja Gedanken über sich gemacht. Der hinterfragt ja das Patriarchat. Und dann gibt man sich ja ganze Sachen so schutzlos hin. Und wenn die dann am Ende doch so sind wie die anderen, dann ist es einfach doppelt schlimm.
Okay, Dina, ich gehe da mit. Und ich stimme dir auch zu, dass der Marcel genau in diese Kategorie zu passen scheint. Auf den ersten Blick. Was ich aber sagen muss, ist bisher, finde ich, hat er uns noch keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass er das nur augenscheinlich macht mit dem Reflektieren und dem Zugang zu sich haben. Und deswegen bin ich gespannt, was der uns noch zeigt, weil ich finde den auf den ersten Blick nach wie vor sympathisch. Und ich finde, man muss dem schon auch hoch anrechnen, dass der sich mit seinem Trauma auseinandergesetzt hat. Denn das, was der über seine Kindheit erzählt, klingt ziemlich krass. Und man muss sagen, wie viele Männer machen das? Wie viele Männer machen sich so verletzlich, sprechen über ihre Kindheitstraumata vor offener Kamera, arbeiten das alles auf, versuchen trotzdem, sich für eine Welt einzusetzen, die gewaltfreier ist? Weil ich meine, das Thema mentale Gesundheit ist ja für Männer einfach noch verpönter als für andere Geschlechter. Und deswegen finde ich schon, dass man das ihm einfach anrechnen muss, dass er das tut und dass er schaut, dass er seine Verletzungen vielleicht nicht einfach unreflektiert weitergibt. Und ich würde ihm jetzt hier tatsächlich ein bisschen Benefit of the Doubt geben. Wie heißt das? Ein Vertrauensvorschuss. Ich würde ihm einen Vertrauensvorschuss geben.
Ich bin froh, dass du das einwirfst. Denn ich glaube, das ist wichtig dazu zu sagen, er hat mir einen unfassbaren Ick gegeben. Aber dieser unfassbare Ick, der basiert auch auf meinen Vorurteilen, die direkt angesprungen sind nach den ersten 10 Sekunden, wo er gesprochen hat. Und vielleicht ist er überhaupt kein Toxic Left Dude.
Sondern nur ein Left Dude.
Sondern einfach nur ein Left Dude. Und es kann gut sein. Und was du sagst, das macht total Sinn. Ich finde es auch unfassbar stark. Und ich glaube, so diesen ersten Ick, den er mir gegeben hat, der ist auch weniger geworden, als er dann über seine Hintergrundgeschichte erzählt hat und als er sich so geöffnet hat. Und das finde ich schon stark. Vor allem in dem Kontext, was du gesagt hast, dass es für Männer ja nochmal viel schwieriger ist, solche Gefühle zuzulassen, sowas zu erzählen und dann auch noch vor Kameras.
Wir werden das beobachten. Was sagst du zu seinem Stille-Ding? Der mag so unheimlich gerne Stille.
Sehe ich.
Schön, ne? Ich mag das auch ganz gerne.
Wir haben das nächste Liebesdreieck.
Wir haben die nächste Red Flag, oder?
Wir haben die nächste Red Flag. Und zwar, wir reden über Tolga, Sheila und Hannah. Und hier muss ich einmal kurz fragen. Es gibt nämlich zwei Frauen, die ähnliche Namen haben. Es gibt nämlich Shella und Sheila. In diesem Liebesdreieck, in dem ersten, mit Tolga und Hannah. Das ist Sheila, ne? Ja?
Ganz genau, das ist Sheila.
Okay.
Das ist Sheila. Die Frau mit einem großen Selbstbewusstsein, wobei die haben beide ein gutes Selbstbewusstsein. Die Frau mit dem Geburtstagstrauma, die gut für sich einstehen kann.
Yes. Also, was wissen wir über Tolga? Wir fangen erstmal mit dem an. Der ist 33, der ist Versicherungsvertreter und wir sehen ihn erstmal im Gespräch mit Hannah. Und was mir da auch aufgefallen ist, ist etwas ähnliches wie bei Hani. Relativ früh schon in deren Gesprächsverlauf sagt er, ich werde immer auf die Optik und auf Statussymbole reduziert. Und auch da habe ich mich gefragt, okay, ist seine Optik und vor allem seine Statussymbole, ist das das Level, auf dem man normalerweise connectet? Und jetzt, wo das halt wegfällt, fällt es ihm dann vielleicht schwer, irgendwie über was anderes zu connecten und deswegen muss er diese ganze Sache wieder so mit reinbringen? Denn wenn das tatsächlich die Sachen sind, auf die du reduziert wirst und dich das stört, dann ist doch eigentlich das Blödeste, was man machen kann, das direkt am Anfang zu erwähnen, oder? Weil dann ist es ja in den Köpfen, ist es im Kopf der anderen Person.
Ja, und das ist ja auch genau das gleiche Argument, was du vorhin bei der Hani noch gesagt hast. So, okay, ihr war es vielleicht dann schon wichtig, ihr es anzubringen, dass sie häufig auf ihr Aussehen reduziert wird. Aber bei dem Tolga ist es ja nochmal was anderes. Also der hat ja keine Nachteile dadurch eigentlich, oder? Also bei der Hani war es ja so, dass wir gesagt haben, okay, die wird vielleicht dann viel objektifiziert, weil die hot ist und deswegen möchte die das anbringen, um sich zu öffnen. Aber bei ihm, ich weiß nicht. Ist das schlimm, wenn man auch Status, wenn einem ein hoher Status zugeschrieben wird?
Also anhand der Forschung kann ich dir sagen, wenn dir ein hoher Status zugeschrieben wird, hast du eigentlich nur Vorteile im Leben. Es könnte natürlich sein, dass er darauf anspielen will, dass das die, ich will es gar nicht aussprechen, dass das die berühmt-berüchtigten Golddiggerinnen anzieht, die nur auf sein Geld und seine Statussymbole aus sind. Ich weiß nicht, ob er das genau meint. Das könnte natürlich das bedeuten. Und ich will ihm aber jetzt auch gar nicht sowas, ich will ihm gar nicht unterstellen, dass er nichts anderes hat als sein, ich würde jetzt mal denken, vielleicht ein Porsche oder auf jeden Fall ein dickes Auto, was er mit Statussymbole meint. Ich kann mir vorstellen, dass es auch schwierig ist, wenn du sonst im Dating sowas halt auch direkt dann vorzeigen kannst und auf einmal stehst du halt so völlig nackt da und musst dich halt auch fragen, okay, wer bin ich und was bringe ich in diese Beziehung, wenn es dann halt nicht mehr um die Sachen geht, die für mich normalerweise so präsent sind, nämlich mein dickes Auto und mein Aussehen.
Für mich ist der auf jeden Fall die größte Red Flag, die wir bisher hier haben. Und das hat vor allen Dingen zwei Gründe. Der erste ist, der versucht, die Frauen zu verunsichern und das macht ihm Spaß. Das finde ich unfassbar unangenehm. Ich finde, es passiert immer wieder, hier noch im Kleinen, aber ich habe das Gefühl, der versucht so ein bisschen sich Macht durch Verunsicherung zu holen. Nervt mich jetzt schon. Der zweite ist, der erzählt den Frauen unterschiedliche Geschichten. Also zum Beispiel halt jetzt der Sheila, dass er eine Frau auf Augenhöhe sucht, eine starke Frau, eine selbstbewusste Frau. Und der Hannah erzählt er, dass er auf jeden Fall eine Frau sucht, die seinen Haushalt macht und wo er allein verantwortlich ist für Kapital und Geld. Und das, ich meine, das muss natürlich kein Widerspruch sein, wenn wir sagen würden, okay, Hausarbeit hätte die jetzt dieselbe Wertigkeit wie eben bezahlte Arbeit, aber in der heutigen Gesellschaft ist es einfach oft ein Widerspruch. Einfach weil, ich würde jetzt dem einfach mal nicht unterstellen, dass er meint, okay, wir machen eine inhaltliche Aufteilung der Arbeit, aber gleichzeitig hast du genauso Entscheidungsmacht über unser Geld und unsere Ressourcen und bist bei allem gleichberechtigt mit in der Entscheidungsmacht. Glaube ich nicht. Und das stößt mir sehr, sehr ungut hier auf. Und er hat zwei tolle Frauen da. Der hat da zwei tolle Frauen sitzen, die sich um den herum winden. Und die Hannah noch mal mehr als die Sheila versuchen es ihm recht zu machen und einfach von ihm erwählt zu werden. Und ich habe das Gefühl, das ist eine Situation, in der er sich wohlfühlt, die der auch gerne so kreiert hat. Und ich hasse das. Was ich ganz süß fand jetzt erstmal auf den ersten Blick, war diese Kuchenaktion. Also wir holen nochmal die Korte ab. Die Sheila erzählt, dass sie ein Geburtstagstrauma hat, weil ihr Ex-Freund den Geburtstag nicht nur ignoriert hat, sondern auch auf ihren Wunsch nicht eingegangen ist, was zum Geburtstag zu machen. Also es ist wirklich niederschmetternd gewesen. Und das ist ein Wunderpunkt bei ihr und sie erzählt davon. Und ich finde das wahnsinnig schön, dass sie sich da öffnet. Und er hat dann beim nächsten Date dafür gesorgt, dass sie so ein kleines Mini-Küchlein auf ihrem Tisch hat. Auf dem ersten Blick super süß. Und gleichzeitig hat mich sogar diese Geste genervt, weil ich das Gefühl hatte, der wollte sowas von Anerkennung und gepriesen werden für diese Aktion. Der saß da wie so ein Hund, wie so ein Welpe, der unbedingt so seine Leckerlis jetzt dafür will. Ich dachte, ja, das ist nett, aber im Dating ist das eigentlich das Minimum, dass man sich füreinander interessiert und wenn sich die andere Person geöffnet hat, dass man irgendwie vermittelt, ja, ich habe dir zugehört, das interessiert mich, wie es dir geht. Und dass der so viel da von bekommen will, daraus ziehen will, dass er halt der Produktion wahrscheinlich gesagt hat, stellt da mal einen Kuchen auf den Tisch, fand ich schon wieder drüber. Also er wird das ja auch nicht gebacken haben.
Für mich hat die Sheila das eigentlich ganz gut zusammengefasst. Denn die sagt, Männer sagen oft, sie wollen Augenhöhe und können es dann nicht handeln. Und ich lehne mich jetzt mal weiter aus dem Fenster. Ich könnte mir vorstellen, dass der Tolga genau so jemand sein könnte.
Der sagt das ja eigentlich auch mehr oder weniger so. Der sagt, der sucht eigentlich eine Mischung aus Sheila und Hanna, also eine Frau mit dem Selbstbewusstsein von der Sheila mit der Hausfraueneinstellung von der Hanna. Und ich denke, ja gut, irgendwas reizt dich ja schon an der Reibung, die du dir vorstellst mit einer Frau, die eben für ihre Meinung einsteht und so, was jetzt Sheila in seinem Kopf ist. Und gleichzeitig kannst du das gar nicht handeln und willst halt dann doch irgendwie dann noch die Oberhand in der Beziehung haben. Bye.
Ich bin gespannt, wie es mit den beiden weitergeht. Ich liebe, dass du so eine deutliche Meinung dazu hast. Es gibt aber noch zwei weitere Paare, beziehungsweise noch ein Liebesdreieck. Einmal das Liebesdreieck um Fabio, Alberta und Scheller und die Beziehung zwischen Medina und Sally. Ich würde sagen, auf diese beiden Konstellationen gehen wir in der nächsten Folge ja sowieso nochmal im Detail mehr ein und besprechen die ja nochmal mehr im Detail und deren ganze Geschichte. Für heute machen wir die Sache zu. Ich bin froh, dass wir uns entschlossen haben, diese vier Folgen in zwei Folgen unterzubringen.
Das hätte ja gar nicht funktioniert.
Es ist einfach richtig viel Material.
Und so schönes Material. Ich bin richtig froh, dass wir Love is Blind machen. Das ist nach dem Sommerhaus genau das, was ich brauchte. Weil natürlich sehen wir auch immer mal wieder vielleicht problematische Charakterzüge. Und es wird auch ein bisschen Drama geben, da bin ich mir sicher. Bei diesen ganzen Liebesdreiecken, es wird Drama geben und gleichzeitig ist das nicht so aggressiv wie das Sommerhaus und ich liebe das.
Ihr Lieben, das war's für heute. Morgen gibt's schon die nächste Folge, die nächste Podcast-Folge, wo wir dann nämlich Folge 3 und 4 besprechen. Bis dahin, gebt uns gerne einen Daumen nach oben bei Podimo, 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcasts, abonniert uns überall, folgt uns auch unbedingt bei Instagram und TikTok. Vor allem solltet ihr uns jetzt bei Love is Blind folgen. Wir machen da nämlich auch ganz viel Content zu, nämlich ein Who's Who Cheat Sheet. Und ich finde das immer ganz spannend. Wir machen das immer für uns auch am Anfang von neuen Formaten, weil es ja schon am Anfang schon schwierig ist, sich die ganzen Namen und die Konstellationen zu merken. Wer ist wie alt? Wer gehört zueinander? Wer war nochmal wer? Das arbeiten wir da alles grafisch auf. Also folgt uns da auf jeden Fall. Und dann hören wir uns morgen schon wieder.
Küsse die feministische Revolution.
Das war Psychologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.